Schönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Was fällt denn eigentlich unter den Begriff Risikofinanzierung?
Naja, erstmal würde ich darunter alle Finanzierungsformen wählen, denn es eine risikolose Finanzierungsform gibt es nicht. Es ist nur die Frage, was ist gefährlicher als eine andere Finanzierung? Immer wenn ich mich an irgendwas beteilige, kann das auch schief gehen und dann kann das auch mein Geld kosten. Und jetzt gibt es Dinge, die relativ wenig Risiko beinhalten und andere beinhalten viel Risiko. Aber irgendein Risiko haben die alle. Selbst wenn ich eine Bundesstaatsanleihe kaufe, habe ich immer noch das Restrisiko, dass der Staat es eines Tages irgendwann nicht zurückzahlen kann, was ja in der Geschichte schon einige Mal der Fall war. Also risikofreie Anlagen, die auch noch Rendite bringen, das muss man sich abschminken, das gibt's einfach nicht.
Jetzt sagt ja so eine alte Weisheit, wer kein Risiko eingeht, der hat auch keinen Gewinn. Welche Rolle spielt denn das Risiko?
Risiko und Rendite sind eineiige Zwillinge. Je höher das Risiko, umso höher die Rendite und umgekehrt. Wenn Ihnen jemand eine hohe Rendite verspricht, aber es wäre angeblich kein Risiko da, vergessen, das ist eine Scharlatanerie. Und das war bei Procon der Fall. Die haben hohe Renditen versprochen und gesagt, es ist kein Risiko dabei. Und das stimmt einfach nicht. Wenn es kein Risiko wäre, warum sollen die dann 6 oder 8% ausschütten? Wenn das so risikofrei wäre, dann würde jede Bank Ihnen das Geld für 1 oder 2% leihen, weil die Bank hätte dann genug Ertrag, weil sie ja kein Risiko hat. Aber sie macht es nicht. Warum? Weil das Risiko zu hoch ist. Also müssen Sie Leute finden, die bereit sind, für 6-8% dieses Geld einzulegen. Und warum verlangen die 6-8%? Warum kriegen sie das Geld nicht billiger? Weil das Risiko zu hoch ist. Also in dem Moment, wo so eine hohe Rendite im Raum steht, ist immer auch ein entsprechendes Risiko dahinter. Sonst würde es immer wieder Profis geben, die es eben zu billigeren Zinsen demjenigen anbieten würden. Das ist aber nicht der Fall.
Jetzt ist ja Procon nicht der erste Fall, in dem, jetzt mal ganz zugespitzt formuliert, eine Firma zum Grab von Ersparnissen wird. Was läuft da schief?
Ja, das läuft schief, dass da Unternehmen auf die Kleinanleger zulaufen, denen per Postwurfsendung, per E-Mail, per ungefragtem Fax und ähnlichem wilde Versprechungen machen, die in das verpackt sind, was die Anleger auch gerne lesen und gerne hören, locken die Anleger mit rein, die unbedarft sind, oft die Dinge gar nicht richtig verstehen. Wer weiß denn schon wirklich von Anlegerseite, was ein Genussrecht ist, was für Konstrukte dahinter stehen? Und man lässt sich dann auf diesen schönen Schein ein, legt sein Geld an, freut sich eine Zeit lang. Ich habe schon vor Jahren, haben mir Leute gesagt, Mensch, wohl klasse Sache, und habe ich mein Geld angelegt. Ich habe damals vorgewarnt, habe gesagt, das stinkt von vorne bis hin, das wird ein Schneeballsystem sein. Und nein, ich habe jetzt schon ein paar Mal mein Geld bekommen, ja, und jetzt ist das Geld weg und das Gejammer groß. Das ist von vornherein eigentlich absehbar, nur einfach für den Laien nicht. Der Laie kann das ganz, ganz schwer, das zu unterscheiden. Und hier ist es tatsächlich dringend geboten, dass der Staat hier den Schutz der Kleinanleger bewerkstelligt, denn es versaut den gesamten Kapitalmarkt. Die Leute trauen am Ende niemandem mehr. Deshalb müssen die schwarzen Schafe und die riskanten Produkte, die extrem auf die Kleinanleger zugeschnitten sind, reduziert werden. Oder der Kleinanleger muss da geschützt werden, dass er dann nicht blind reinläuft, denn jedes Mal sind es die kleinen Unerfahrenen, die dann ihre Altersvorsorge mit sowas verlieren. Die Profis fassen so einen Kram dann erst gar nicht an oder wissen um welches Risiko und tun das dann ganz bewusst mit hoher Renditeerwartung, wissen aber, was sie tun, aber die Kleinanleger wissen es in der Regel nicht, erwarten 8% und sind überzeugt davon, dass sie kein Risiko tragen.
Warum setzt denn die Bundesregierung denn ausgerechnet auf Verbote und nicht auf sowas wie eine Transparenzkampagne oder mehr Bildung für Kleinanleger?
Da frage ich Sie umgekehrt, warum verbieten wir Giftstoffe in Lebensmitteln? Es würde doch vollkommen ausreichen, die Bürger zu informieren, dass in dem einen oder anderen Lebensmittel auch durchaus Giftstoffe drin sein können. Wir verbieten es, weil der Bürger eben geschützt werden muss, weil er oftmals gar nicht die Möglichkeit hat, das zu durchdringen und bei jedem Lebensmittel zu prüfen, ob da Giftstoffe drin sind. Und das ist hier genauso. Hier müssen einfach Produkte, die sehr gefährlich für die Kleinanleger sind, da reicht es manchmal einfach nicht mehr, einen allgemeinen Gefahrenhinweis zu geben, Achtung, sowas könnte gefährlich sein, ihr müsst da halt mal gucken, sondern da muss man die einfach auch, die Bürger davor schützen. Das ist durchaus für sinnvoll.
Über die Pläne der Bundesregierung, Kleinanleger vor risikoreichen Geldanlagen zu schützen, habe ich mit Dirk Müller gesprochen. Er ist Finanzexperte, Börsenmakler und Buchautor. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.